Hi, hier ist Nadine von krachfink.de und wir sind jetzt schon bei Folge 23. Heute mit dabei ist Mine, die jetzt ihr neues viertes Album hinüber veröffentlichen wird. Es gibt so viel über Mine und ihre Musik zu wissen. Sie ist Sängerin, Musikerin, Musikvideoproduzentin, Songwriterin, hat in Mainz Jazzgesang studiert und in der Popakademie in Mannheim Komposition und Produktion. Und 2013 ist sie nicht in 80 Tagen um die Welt gefahren, sondern hat in 80 Tagen mehr als 10.000 Euro über eine Crowdfunding-Aktion gesammelt, um ein Konzert mit einem Kammerorchester finanzieren zu können, das sie dann auch tatsächlich im Mannheimer Kapitol gegeben hat. Wenn man es sich einfach machen will, dann nennt man ihre Musik Pop. Aber da steckt natürlich viel mehr drin. Starke Texte, Jazz, Hip-Hop, Folk und vor allen Dingen Emotionen. Nach ihrem Debüt, Das Ziel ist im Weg und Alles Liebe nachträglich, das war das Album, das sie mit Fat Tony zusammen gemacht hat, erschien ihr Album Klebstoff und jetzt erscheint Hinüber. Der letzte Satz, den ich in der Review auf krachfink.de geschrieben habe, lautet: Und wieder legt Mine die Latte für deutschen Pop ein Stückchen höher. Man muss kein Nostradamus sein, um vorherzusagen, dass Mine den großen Wurf, der sie deutschlandweit bekannt macht, auf jeden Fall bringen wird. Also, große Erwartung, viel Spaß mit dem Gespräch. Wir quatschen über dein viertes Album Hinüber. Ich gehe mal davon aus, dass die Doppeldeutigkeit in dem Titel Hinüber war kein Zufall. Die hast du dir von Anfang an mit eingeplant, oder?
Ja, voll. Also ich meine, in erster Linie habe ich schon an dieses Verrottete Hinüber gedacht und an dieses Vergehende und so. Aber ich wollte absichtlich dann einen Titel haben oder halt ein Wort nehmen, das noch ein bisschen Hoffnung übrig lässt.
Da sind einige Momente auf der Platte, wo ich dachte, ich weiß genau, worauf du hinaus willst. Und am Ende kam noch mal so ein Twist, der wirklich so, wow, okay, stimmt, so könnte man es ja auch sehen. Ne? Hast du ziemlich früh so einen Gedanken von einem Gesamtkunstwerk oder ist diese komplette Albumerstellung für dich so ein Weg und am Ende steht halt einfach ein Album?
Eher zweiteres tatsächlich. Also es ist nicht so, dass ich vorher denke, also ich mache keine Konzeptalben. Ich fange an zu schreiben und dann kommt am Ende, wenn dann so 7, 8 Songs fertig sind, dann entsteht langsam das Bild, wo ich das Gefühl habe, okay, so wird das Album klingen. Aber da ich das ja alles selbst alleine schreibe und ich mich in einer Zeit, wo ich ein Album schreibe, meist mit ähnlichen Dingen befasse, passen die dann doch inhaltlich irgendwie immer zusammen und gehören auch irgendwie in eine bestimmte Zeit. Also zum Beispiel beim ersten Album war das Thema für mich total krass so Selbstfindung. Und das ist jetzt zum Beispiel gar nicht mehr der Fall. Jetzt habe ich mir über andere Sachen Gedanken gemacht, aber deswegen gibt es schon so Überthemen, die dann am Ende rausstechen, aber das mache ich nicht absichtlich.
Ich meinte jetzt noch nicht mal nur so die Themen, sondern auch so, ja, was die Gestaltung angeht. Zum Beispiel, wenn man jetzt das Video zu Unfall anschaut, dann könnte man sich einreden, dass die erste Pose, die da zu sehen ist, dieses Bild ist, das der Simon Hegenberg gemacht hat, das dann als Cover genommen wird. Also es hängt irgendwie alles so ein bisschen zusammen, ne? Du nimmst immer Bezug auf die einzelnen Sachen.
Ja, das mache ich auf jeden Fall. Aber das passiert im Arbeitsprozess. Also es ist nicht so, dass ich das vorher denke, sondern es ist eher so, da ich das alles selbst gestalte. Und ich mag auch zum Beispiel, wenn Künstler und Künstlerinnen in Songs auf eigene Songs Bezug nehmen. Ich mag das voll gerne, wenn man sich so zitiert auch und so. Und da war es auch so, bei dem Albumcover zum Beispiel wollte ich, dass es an Klebstoff anknüpft, aber eben ein verrottetes Gesicht zeigt. Und bei dem Unfallvideo wollte ich auch, dass das erste Bild das gleiche Bild ist wie bei dem Cover, nur eben halt dann sich weiterentwickelt. So.
Du hast jetzt gerade gesagt, du schreibst die Musik, du machst auch die Videos, du machst eigentlich hast du überall die Finger drin, ist ja auch richtig so, steht ja auch Mine drauf, ne? Aber dieses Video, das du jetzt gerade angesprochen hast, zu Unfall, also bei uns in Mannheim hier sagt man, das ist einfach nur krank. Also das ist krank im Sinne von gut, ne? Das ist einfach nur, also man sitzt vor diesem Video und ich weiß gar nicht, wo man zuerst hingucken soll. Wie lange sitzt du an so einem Video? Da hängt ja nicht nur das Gestalterische hinten dran, sondern auch ja diese ganzen gedanklichen Verbindungen, die du herstellen musst.
Also, oh, das kann ich ganz schwer sagen. Jedes Video hat einen anderen Prozess und jedes Video braucht eine andere Art von Zeit. Und wie viel Zeit am Ende reingeflossen ist, lässt sich auch immer ganz schwer sagen, weil es sind dann immer da ein paar Stunden, da ein paar Stunden und am Ende wird es halt immer mehr. Dann konzentriert man sich immer mehr drauf und dann ist das irgendwann fertig. Aber ich muss eins auf jeden Fall noch ganz wichtig dazu sagen: Ich mache die Sachen nie ganz alleine, sondern das sind immer Projekte. Die Idee habe ich meistens selber und die inhaltlichen Ideen mache ich auch selber. Aber dann auch, wenn es schon zum Brainstorming geht, beim Ausarbeiten der verschiedenen Ideen, arbeite ich dann meistens schon mit Leuten zusammen. Wir setzen uns zusammen und arbeiten das aus. Dann schreibe ich die Timeline und die Programmierung zum Beispiel von dem Video Unfall hat Till Krücken gemacht. Das ist Dizzy, Kumpel von mir, auch Rapper, der da die meiste Zeit rein investiert hat, weil er das Ganze programmiert hat. Und ich habe ihm quasi nur die Bilder rausgesucht und ihm die immer geschickt. Es waren meistens immer zwei, die zusammengehört haben. Und er hat das dann quasi, ich habe das auf Premiere zusammengeschnitten und er hat es dann zusammen programmiert auf einem anderen Programm, wo man auch noch einen Mauszeiger bewegen kann und so weiter.
Machst du das, weil du weißt, dass da deine Grenzen sind, oder machst du es, weil du an einem bestimmten Punkt denkst, dass es hilfreich ist, andere kreative Einflüsse zu haben?
Beides. Also zum einen fehlen mir die Skills. Also ich kann ja nicht, also ich kann auch zum Beispiel nicht mastern und nicht den letzten Mixing-Prozess machen, ich weiß zwar, wie ich es haben will, aber mir fehlen die technischen Kompetenzen. Das sind ja alles Hauptberufe, ja. Da muss man ja in gewissen Moment ja auch einfach sagen, okay, es geht jetzt nicht. Und es ist auch eine Zeitfrage tatsächlich. Also ab einem gewissen Punkt schaffe ich das einfach auch alles nicht, auch wenn ich alles selber gerne machen will. Und dann ist es auch so, dass ich gerne mit Leuten zusammenarbeite, die ich halt selber bewundere und die mich halt auch inspirieren. Und das Ergebnis wäre dann auch niemals so gut, wenn ich das ganz, ganz alleine machen würde und dann nur in meinem eigenen Kopf nachdenke, weil zum Beispiel der Till, also der Dizzy, der macht ja so viele Videos, der denkt dadurch ja ganz anders. Also der denkt schon in Videoform und weiß dann schon so, wie das aussieht und was funktioniert und was vielleicht gar nicht funktioniert. Ich weiß es natürlich auch so ein bisschen, weil ich das jetzt schon länger mache, aber so, das ist was anderes, wenn man jeden Tag ein Video macht. Ich mache halt für jedes Album 3, 4 Videos höchstens und das ist natürlich dann was anderes einfach.
Wenn du in so einem Album Entstehungsprozess bist, wie oft schreckst du da so nachts auf, weil du denkst, oh Gott, ich habe noch eine Idee.
Boah, wenn ich im Albumprozess bin, bin ich meistens nachts so am Arsch, weil ich eher so nicht aufhören kann zu arbeiten. Und dann stehe ich morgens oder ganz früh auf, aber nachts schrecke ich nicht so viel hoch. Gerade im Moment ist es lustigerweise so. Ich fange gerade wieder an zu schreiben fürs nächste Album. Also für das, was danach nach hinüberkommt. Und gerade im Moment, da ist es wirklich so, dass ich echt oft nachts aufwache. Und total krasse, wirre Träume habe ich gerade. Und dann nehme ich mein Handy in die Hand und schreibe Zeilen auf oder singe irgendwas schnell ein, weil ich bin gerade so in so einem Prozess drin, dass ich sogar träume, wie ich schreibe. Und dann mir im Traum überlege, was für eine Zeile kann ich da hinschreiben. Und dann kommt es halt manchmal so, dass ich aufwache und dann habe ich die Zeile im Traum gefunden und dann schreibe ich die schnell auf.
Krass, vor allem auch wichtig, dass du dann unterscheiden kannst, ne? Ob du jetzt träumst, was du schreibst, oder ob du wirklich schreibst.
Ja, macht keinen Unterschied, weil ich finde, Träumen und Schreiben ist sehr nah beieinander, weil es beides in einer gewissen Fantasiewelt im Kopf stattfindet. Für mich ist Schreiben wie kindliches Spielen, wie damals, als man sich Sachen vorgestellt hat, die nicht da sind. Und dann hat man sich vorgestellt, wie das so ist, wenn man gerade auf einem Boot ist und so. Und so gehe ich auch ans Schreiben ran, wenn ich über Texte nachdenke, dann, das ist, glaube ich, das gleiche Hirnareal einfach. Also so das kreative Zentrum. Und das ist auch das, was ja beim Träumen total aktiv ist. Und im Prinzip ist es dann irrelevant, ob ich im Traum drüber nachgedacht habe oder im Wachzustand. Fühlt sich irgendwie für mich gleich an.
Interessant, weil ich springe jetzt ganz ans Ende, und zwar bei dem Song Herz hast du nämlich eine Zeile: Ich vermisse dich wie die Kindheit. Und ich glaube, das ist so eine dieser Sachen. Als Kind darfst du dir ja Sachen vorstellen, da wird sogar die Fantasie gefördert. Und sobald du dann erwachsen bist, bist du entweder reif für den Arzt oder du bist halt Künstler. Also so, ne? Sagt man noch so, oder?
Also ich weiß noch, ich kann mich noch sehr gut an eine Situation erinnern. Da war ich in einem Restaurant, ich war ein kleines Kind und mein Onkel war dabei und ich habe gespielt. Ich habe mir irgendwas vorgestellt und ich habe mir eine Serviette auf den Kopf gemacht. So wie ein Hut. Und dann hat er zu mir gesagt so: Ja, als Kind, da kann man das noch machen, da kann man noch eine Serviette auf den Kopf machen. Wenn er erwachsen ist, dann darf man das nicht mehr. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, Wie furchtbar ist es, erwachsen zu sein? Ja. Grauenhaft, ja. Manchmal mache ich mir jetzt einfach so eine Serviette auf den Kopf, wenn ich im Restaurant bin. Ja. Also ich halte das für ganz großen Quatsch, dass man dann Unterschied macht. Ich glaube, es liegt daran, wie man mit dem Erwachsensein umgeht. Man kann durchaus Verantwortung übernehmen für sich und seine Umwelt und gleichzeitig kreativ sein und eine kindliche Sicht auf die Dinge nicht verlieren. Es wird immer schwerer, weil neue Eindrücke machen kreativ. Und je älter man wird, je mehr hat man schon gesehen und die Eindrücke sind nie zum ersten Mal da oder seltenst, dann muss ich die eher aktiv suchen. Aber mein Hirn funktioniert genau so wie damals. Es ist kein großer Unterschied. Es ist vielleicht manchmal mehr Arbeit, da reinzukommen. Aber ich glaube, dass das nur verloren geht, wenn man es nicht mehr macht, wenn man aus der Übung kommt als Erwachsener und weil man sich so diesem Alltag hingibt. Es ist aber nur die Frage, ob man das halt möchte oder ob man halt die Augen offen lassen will.
Und je älter man wird, umso besser kann man auch verstehen, wenn früher zum Beispiel die Oma gesagt hat, ich fühle mich eigentlich jung, ich bin halt nur alt, aber in mir drin fühle ich mich irgendwie noch jung. Und mir geht's so, je älter ich werde, umso mehr denke ich mir, ach so, so hat sie das gemeint.
Ja, ey, da sagst du was ganz, ganz Weises. Also ich finde ich merke das gerade total. Ich bin jetzt in einem Alter, wo meine Mutter mich gekriegt hat ungefähr. Und ich erinnere mich daran, meine Mutter zu sehen, da war sie vielleicht 2 Jahre älter wie ich oder so. Und dieses Gefühl zwischen Kind und Erwachsensein löst sich irgendwann auf, wenn man beides ist. Und ich finde, was ja ganz wichtig ist, ist, man als Kind sieht man Erwachsene und man denkt sich, das sind andere Menschen. Man wird zu einem Erwachsenen und dann wird man ein anderer Mensch. Aber eigentlich sind es Schichten. Es sind Schichten, die dazukommen. Man ist immer noch das gleiche Kind. Man ist nur zusätzlich noch die 20-Jährige, die 25-Jährige, die 30-Jährige, die 35-Jährige und so weiter. Mhm. Genau. Das finde ich so faszinierend.
Ja, finde ich auch. Und schön, dass du jetzt deine Mutter ansprichst. Das Pendant dazu ist dein Vater. Und ich habe vor kurzem eine lustige Insta-Story von dir gesehen. Da hast du gezeigt, dass dein Vater den Text von Danger Dan, alles von der Kunstfreiheit gedeckt, auf dem Klo aufgehängt hat. Und dann dachte ich mir, das ist aber richtig zuckersüß, weil das heißt ja, er legt Wert aufs Detail, er möchte ganz genau wissen, was sagt er da. Ist es so, ich habe es schon ein paar Mal in Interviews gehört, dass dein Vater viel Musik gehört hat. Hat dir das dein Vater so mitgegeben, dass man sich Zeit nehmen muss für Dinge, dass man jetzt so einen Text nicht einmal hört und drüber urteilt, sondern vielleicht ein bisschen tiefer auch in Sachen einsteigt?
Das nicht unbedingt, aber dass man so leidenschaftlich Musik hört und zuhört, das auf jeden Fall. Mein Vater hat immer schon viel Musik gehört, ist auch viel auf Konzerte gegangen schon früher und er macht das mit den Texten jetzt deswegen so, weil er nicht mehr gut hören kann. Er hatte einige Hörstürze und versteht den Text beim Hören einfach nicht mehr. Deswegen druckt er sich das jetzt immer aus und liest es dann nochmal durch, weil ihm ist Text genauso wichtig wie Musik. So, das hat er mir wahrscheinlich mitgegeben auch. Es ist jetzt nicht so, dass er sich früher hingesetzt hat und sich mit einem Stück tiefgehend auseinandergesetzt hat. Daran erinnere ich mich nicht so. Aber jetzt so im Nachhinein, wenn ich sehe jetzt, wie er damit umgeht, ist es doch sehr besonders, wenn ich andere Menschen angucke. Also, dass er sich halt wirklich, dass er halt auch, er könnte ja auch drauf scheißen, was derjenige singt. Aber es ist ihm wichtig, er will dann auch hören, was genau ist das, was ich nicht verstehe und druckt sich dann aus. Das finde ich schon irgendwie auch cool und zeigt ja auch, dass er sich inhaltlich sehr deep damit auseinandersetzen will.
Hast du eine gute Aufmerksamkeitsspanne oder eher so diese schrottige, die jeder hat, so 2 Minuten weiterskippen oder so?
Also eigentlich fällt mir Konzentrieren insgesamt sehr, sehr schwer. Ich glaube wirklich, dass ich ADHS habe, weil ich jetzt mich letzter Zeit oft damit beschäftigt habe auch und alles davon trifft irgendwie auf mich zu. Also überhaupt auch Gespräche zu führen, ist für mich hoch anstrengend. Und ich kann zum Beispiel Bücher lesen, da muss ich in Urlaub für fahren. Ich kann nicht abschalten. Das alles lenkt mich ab, was um mich rum ist. Das ist sehr schwer. Aber ich nehme mir gerne Zeit für Dinge. Also ich hasse es, wenn jemand skippt zum Beispiel. Ich kann es nicht leiden, wenn jemand Songs skippt. Ich kann mir auch erst eine Meinung zu einem Song bilden, wenn ich den ganz gehört habe. Es gibt so viele Menschen, die machen einen Song rein, hören die 15 Sekunden und dann sagen die, gefällt mir nicht, machen sie weiter. Und ich denke mir so, warum machst du das? Das kannst du doch gar nicht sagen. Weil ich meine, für mich braucht auch ein Song manchmal Zeit, bis er wirkt. Und bis er auch, manchmal sind ja Songs auch am Anfang extra so gebaut und brauchen diese Spanne, bis sie dann zu einem gewissen Punkt kommen, wo sie dann explodieren. Und wenn man sich die Zeit nicht nimmt vorher, dann hat man diesen Höhepunkt ja überhaupt nicht. Und ja, das finde ich manchmal eher schade auch, dass ich das Gefühl habe, die Leute wollen nach 15 Sekunden die Hook hören Und diesen Aufbau, ich meine, ich habe halt auch, bin auch mit Klassik groß geworden. Ich meine, da geht noch teilweise ein Stück eine Dreiviertelstunde und bei Minute 39 ist der Höhepunkt. Und wenn der dann da ist, dann ist das mit nichts zu vergleichen. Das ist auch ein bisschen wie ein Film und eine Serie. Die Leute gucken ja auch voll gerne Serien inzwischen, weil das eine ganz andere Spannung hat. Das hat einen ganz anderen Aufbau. Filme sind halt so kurz und sind so ganz schnell vorbei und es kann auch cool sein. Wie bei Songs ist es halt für mich.
Ja.
Es gibt kurze Songs, die sind von Anfang an da und geil, aber es gibt auch Songs, die brauchen halt lange, bis sie richtig gut sind.
Das kann ich total nachvollziehen. Das macht mich auch richtig wütend, weil ich mir denke, da hat ja jemand was dabei gedacht. Und natürlich kannst du so einen Klimax ja nur erzeugen. Du musst ja erst einen Weg machen, damit du auf den Berg kommst, sonst funktioniert es ja nicht, ne?
Ja.
Lass uns mal nochmal über den einen Song, den ich so großartig finde. Das ist wirklich ein Hammer. Ich kriege nur Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. Und zwar ist es dieser Song Herz. Der fasst mich so extrem an und das Krasse daran finde ich, dass ich eigentlich gar keine thematische Verbindung dazu habe. Das heißt, egal wann ich diesen Song höre, egal in welcher Situation, der ergreift mich und macht mich traurig. Das finde ich eine ganz, ganz große Stärke, würde ich dir gerne mal so zurückmelden, weil das passiert ja wirklich total selten. Jetzt
Dankeschön.
hat ja Kunst nimmt sich ja die Freiheit, Dinge zu überspitzen und ich weiß jetzt nicht, was die Ausgangssituation für diesen Song war, aber ist ein guter Popsong am Ende vielleicht auch so getreu dem Motto Larger than Life, so ein Song, der vielleicht aus einer nicht so großen Sache entsteht und dann so groß wird wie Herz?
Boah, ey, das ist eine gute Frage. Ich meine, ich denke aber gar nicht drüber nach, wie viele Menschen was damit anfangen können oder ob ein Song groß ist oder nicht groß ist. Für mich ist das immer eine Entladung meiner Emotionen, die ich habe und wo ich nicht weiß, was ich sonst damit anfangen soll. Und bei meinem Herz war das so, dass ich in der ganz, ich war einfach. Ich war wirklich, wirklich am Arsch. Ich hatte einen schlimmen Streit mit einer Freundin, mit der ich ein Jahr nicht gesprochen habe, die eine meiner besten Freundinnen war. Und wir waren 8 Jahre lang ein Herz und eine Seele. Und sie war eine meiner engsten Bezugspersonen. Und plötzlich war sie nicht mehr in meinem Leben und sie wollte nicht mit mir sprechen, ne? Und das habe ich nicht ausgehalten. Das war für mich, es war grauenhaft. Ich lag jeden Tag weinend auf der Couch und ich wusste einfach gar nicht mehr, was ich mit mir anfangen soll. Es hat sich alles furchtbar angefühlt. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich ein grauenhaft schlecht, schlimmer Mensch. Und das war einfach so, alles hing von dieser Beziehung zu dieser Person ab irgendwie. Und in dem Augenblick habe ich das so gefühlt und habe das so aufgeschrieben. Ich habe mir da keine großen Gedanken gemacht, ob das Pop ist oder ob das irgendwie jemand versteht oder nicht. Ich hatte nur in dem Augenblick das Bedürfnis, es genauso auszusprechen, wie ich mich gefühlt habe.
Eine Definition für Pop hättest du jetzt auch nicht parat, oder? Gerade als du, die jetzt Jazz studiert hat, ich finde, es kommt immer ganz drauf an, von wo, also Jazzer sagt, für Jazzer ist ja alles Pop oder generell für Leute,
Ja.
die anspruchsvolle Musik hören, ist ja Pop auch abwertend gemeint. Hast du auch keine Definition so, außer vielleicht Larger than Life?
Also Popmusik ist für mich in erster Linie Musik, die kulturell Einfluss nimmt auf die Musiklandschaft. Ja, also aktuelle Musik, die Einfluss nimmt. Das ist ja eigentlich kein wirkliches Genre, sondern es ist schon ein Genre, aber es kommt darauf an, in welchem Bezug man das verwendet. Für einen Jazzer ist auch Heavy Metal Popmusik oder Hip Hop Popmusik. Für einen Rapper ist Popmusik Max Giesinger, ja. Und für einen Indie-Typen, der sagt halt auch, Popmusik ist eher sowas, was leicht zugänglich ist, leicht verkäuflich ist, aber irgendwie keinen Inhalt hat. Also es kommt halt immer darauf an, von wo aus man guckt irgendwie. Deswegen, also ich kann mich mit Popmusik selber schon gut identifizieren, weil für mich bedeutet es eigentlich inhaltlich erstmal gar nichts, sondern bedeutet erstmal nur, dass man irgendwo mit drin ist und mit dabei ist und gehört wird und irgendwie Einfluss nimmt. Ja, alles andere sollen die Menschen entscheiden. Ich denke gar nicht so viel über Genres und so nach.
Ja, das merkt man schon alleine an den unterschiedlichen Feature-PartnerInnen, die du dir aussuchst, die ja wirklich von überall kommen. Also am Anfang habe ich es wirklich eher so aus dem Hip-Hop wahrgenommen. Mittlerweile ist da ja wirklich von allem was dabei. Ich habe ganz viele Interviews über dich gehört, gelesen und so weiter. Und dann hast du einen Satz gesagt. Der erste Song, den du so live irgendwie performt hast, war von den Prinzen. Und dann hast du so ganz gleich danach gesagt, und danach so It's Man's World und so, ne? Und ich dachte mir, diese Range alleine, was das schon abbildet, was ich richtig toll fand, Lambada im Limbo, das hat mich so, ich kannte diesen José gar nicht, aber das hat so was schon von so Humpe-mäßig.
Ja, das ist aber eine große Ehre, wenn du das sagst.
Ja, total. Und der Song hat mich auch sehr gekriegt. Nach was suchst du denn deine Feature-Partnerin aus? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist so eine Mischung aus Freunde und Challenge, oder?
Ey, es ist ehrlich gesagt voll random. Auch da, ich mache mir keine Gedanken. Ich bin ein sehr euphorischer, sehr spontaner Mensch. Und wenn ich irgendwas gut finde oder auf irgendwas Bock habe, dann frage ich die Leute einfach an. Ich habe da auch keine Angst vor Absagen oder so, kriege ich auch jede Menge. Da ich halt ein Mensch bin, der alles alleine schreiben muss, also ich kann nicht wie andere PopkünstlerInnen in Songwriting-Sessions zusammen meine Songs schreiben. Das kann ich einfach nicht, das ist nicht mein Weg. Und ich aber trotzdem ein gesellschaftlicher Mensch bin, der sich gerne auch inspirieren lässt und mit anderen Menschen zusammenarbeitet, ist mein Weg eben immer, Leute einfach zu fragen, ob sie nicht auch einen Part beisteuern wollen und dann so gemeinsam einen Song zu machen. Aber da ich selbst ja so breit auch Musik höre, ich höre ja wirklich von Instrumentalmusik über Indie, über Rap, über Klassik, höre ich ja auch alles. Also so, ich habe letztens den ganzen Abend Renaissance-Männerchöre gehört, weil ich irgendwie... gerade
hätte ich dich jetzt drauf angesprochen, auf diese Männerchöre, ja, wann das denn kommt.
Und das finde ich ja so toll auch. Also so, ich suche das auch voll. Ich brauche Abwechslung und ich brauche Dinge, die mich neu, und das ist wieder das, was ich vorhin so im Kindlichen meinte. Man muss sich das halt auch selber bauen. Wenn ich immer nur in dem gleichen Sumpf rumfische, dann fühle ich nicht das Gleiche wie vor 10 Jahren. Und das ist, glaube ich, meine größte Angst. Ich glaube, meine größte Angst ist, dass ich mich nicht mehr so lebendig fühle. So. Und dafür, gehe ich halt auch gerne, also suche ich immer gerne nach neuen Eindrücken.
Das heißt, du möchtest auch gefordert werden. Es muss jetzt nicht unbedingt so sein, dass der Song dich komplett umhaut, sondern es kann auch sein, dass du an der Musik hängen bleibst, weil du denkst, wow, wie haben die das gemacht?
Ja, es ist ein Mix aus allem. Es ist ein Mix aus Neugier, aber auch aus Emotionalität. Weil jeder weiß, der beste Song, der Lieblingssong, der allerliebste Lieblingssong, wenn man den jeden Tag 10-mal hört, dann kommt der Moment irgendwann, wo man weniger fühlt. Der Moment kommt einfach. Man braucht dann eine neue Ebene oder einen neuen Song, der diesen Platz einnimmt. Und das muss man halt auch irgendwie, also wollen. Man muss sich umsehen wollen, so.
Hm. Du bist jetzt zu Hause in der Lage, einen Großteil der Produktion schon zu machen, vorzubereiten und so weiter. Der Raum, den du dafür benutzt, ist der groß oder ist der relativ klein?
Also ich habe die meisten Songs vom letzten Album hier in diesem Raum geschrieben.
Mhm. Ist die Größe für dich entscheidend, um irgendwie was dabei rauskommt? Oder könntest du auch in einem Riesenraum schreiben und würdest dich da breit machen und von rechts nach links rennen? Oder?
Wenn ich schreibe, bin ich eh in einem anderen Raum, in meinem Kopf.
Oh, das ist eine schöne Antwort.
Ich kann auch im Zug schreiben, weißt du? Das ist eigentlich völlig egal. Ich muss nur in der richtigen Stimmung sein. Das ist wichtig, aber das geht überall. Aber es ist natürlich immer schöner, wenn ich in einem Umkreis bin, wo ich mich wohlfühle. Und es sind halt auch oft Orte, wo ich mich privat fühle und wo ich das Gefühl habe, niemand sieht mich, niemand hört mir zu.
Mhm, interessant.
Das finde ich am besten.
Ein Song, der mir auch noch cool gefallen hat, ist der Song Eiscreme. Einfach, weil der im so direkten Kontrast steht. Das ist so ein Song, man denkt, der wäre sehr einfach zu machen. Wenn man ein bisschen Ahnung von Musik hat, weiß man, nee, der ist nicht so. Ich glaube nicht, dass du den in einem halben Tag oder so geschrieben hast. Der hat sehr viele Schichten. Und ist eine schöne Ode an dieses Nahrungsmittel, das man ja auch so als Trostspender benutzt irgendwie. Aber du spielst damit. Du sagst ja einmal, sprichst ja direkt von der Eiscreme. Also bist du so eine, die auch mal so ein Liter Eiscreme wegmacht, wenn sie schlechte Laune hat, um sich besser zu fühlen?
Ich esse jeden Tag Eis. Ich schwöre.
Echt?
Ich bin jeden so. Tag? Also nicht jeden Tag, aber ich habe immer Eis zu Hause und im Sommer gehe ich fast jeden Tag zur Eisdiele. Und das war auch wirklich so, dass ich wollte noch einen fröhlichen Song schreiben, weil mir das Album insgesamt einfach ein bisschen zu anstrengend geworden ist. Und dann habe ich ganz lange überlegt, über was ich denn schreiben könnte. Und dann habe schon fast die Hoffnung aufgegeben, weil ich dachte, oh je, mir fällt bestimmt nichts mehr ein. Und dann war ich aber wieder Eis essen in Sandhausen, wo ich eigentlich wirklich, wenn ich im Studio bin, wir gehen jeden Tag zu dieser Eisdiele. Und habe gedacht, ey, darüber kann ich auf jeden Fall schreiben. Ich liebe einfach Eis. Ich meine, ich liebe Essen eh. Ich bin ein sehr großer kulinarischer Fan. Ich setze mich gerne mit Essen auseinander und ich kann auch immer über Essen reden. Ich liebe Essen. Und Eis ist einfach meine Lieblingsnachspeise.
Sehr sympathisch. Ich kann das ist genau wie vorhin mit der Musik. Ist für mich unverständlich, wenn jemand sagen kann, ach nee, ach so ein Eis, nee, jetzt nicht. Also, das ist irgendwie so grundsätzliche, gute Charaktereigenschaft, wenn jemand gerne über Essen redet und gerne isst, finde ich. Jetzt nimmst du, also du setzt ja aber auch Bezug zu Menschen, ne? Baby, du bist Eiscreme, singst du ja. Was ist denn so eine Eigenschaft von einem Menschen, die den mit Eiscreme gleichsetzt, ist das, wenn man cool bleiben kann oder geschmeidig ist oder, keine Ahnung, so zuckrig im Umgang oder
nee, wenn man lieb ist, wenn man lieb zueinander ist, dann finde ich das toll. Also ich finde wirklich, Menschen, die mich anziehen, sind Menschen, die andere Menschen gut behandeln. Wenn ich Leute sehe, die auf der Straße jemand anders helfen, dann finde ich das einfach zum Beispiel, das finde ich richtig Eiscreme. Oder wenn jemand einfach so, also ich finde, es gibt halt so Kleinigkeiten im Alltag, auch wenn es nur ein ganz nettes Danke und Bitte ist, wenn man sich nicht kennt, sich freundlich zu begegnen und irgendwie, ja, irgendwie keine Ahnung. Was Gutes tun, ohne dafür, also auch irgendwie so, ohne was dafür zu wollen, ist irgendwie so selbstverständlich einfach auch machen irgendwie. Das finde ich schön, das macht mich glücklich.
Um das feststellen zu können, dass jemand lieb ist oder hilfsbereit oder so, muss man ja manchmal Leute auch herausfordern. Machst du das auch, dass du, wenn dir jemand auf der Straße entgegenkommt und du denkst, die Person sieht jetzt ein bisschen grimmig aus, dass du extra hinguckst, um zu schauen, was passiert? Wenn sich die Blicke treffen, weil manchmal sind die nämlich dann total freundlich und freuen sich darüber.
Nee, herausfordern mache ich nicht. Ich bin eher jemand, der dann plakativ ins Gesicht grinst.
Ja, genau, das meine also ich mit Herausforderung.
Ja, aber nicht, weil ich dann will, dass, um zu gucken, ob der andere halt auch lieb ist, sondern einfach nur, weil ich Bock habe, demjenigen dann irgendwie ins
Genau.
Gesicht. Und ich bin auf jeden Fall jemand, der, wenn mir jemand scheiße kommt, dann bin ich noch viel netter zurück.
Ja, Kill with Kindness, genau. Das mache ich auch. Dann lass uns doch mal als abschließende Frage, wenn es sowas gibt, was ist denn deine Lieblingseiscreme?
Oh, schwierig. Also ich bin auf jeden Fall Team Milcheis und ich mag klassische Eissorten, also so Stracciatella, Pistazie. Ich liebe aber auch salziges Karamell, finde ich auch richtig geil. Joghurt und, oh ja, ich meine, das ist schwierig zu beantworten, aber ich bin auf jeden Fall eher Milcheis als Sorbet.
Das ist auch eine schöne Antwort, wenn jemand auf die Lieblingseissorte, ja, also und dann vielleicht noch alles zusammen. Sehr schön. Oh, vielen Dank, das war ein schönes Gespräch. Ich hätte es doppelt so lang machen können, aber beim nächsten Album dann.
Machen wir.